Live aus dem Keller einer Psychiatrie. Alles das, was sonst hinter verschlossenen Türen stattfindet. Mal lustig, mal dramatisch und mal traurig. Echtes Klinikpersonal plaudert aus seinem Alltag. Jetzt bei einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie Shorts. Heute haben wir wieder eine Geschichte aus dem Buch Das Leben danach. Betroffene von Suizid und Depression teilen ihre Geschichten von Elisa Roth. Ihr findet den Kauflink für das Buch, findet ihr in den Shownotes unten. Ich wollte, bevor die Folge losgeht, die ich heute auch sehr eindrücklich finde und ein Wort zu der Geschichte von mir aus an dieser Stelle. Ich finde, die Geschichte zeigt ganz deutlich, dass man nach vorne hin ein ganz gutes Gesicht wahren kann und dass man arbeitsfähig ist und dass man gut im Leben steht, aber hinten raus sozusagen und wenn man dann alleine zu Hause ist und die Tür zugemacht hat, dass es in einem ganz anders aussehen kann. Und das ist auf jeden Fall in dieser Geschichte sehr eindrücklich rübergekommen. Die Geschichte wird übrigens wieder gelesen von meiner guten Freundin Christiane Stricker, die auch schon die anderen Folgen mitgelesen hat. Die Autorin Elisa Roth wird im Januar auch bei mir zu Gast sein. Und dann werdet ihr sozusagen aus direkter Hand auch die Geschichte von ihr hören. Und dann seht ihr dazu auch natürlich wieder ein Bild bei YouTube. Ja, auch dieses Mal natürlich ist das Thema Suizid. Das heißt, wenn Leute das nicht hören können oder nicht hören wollen, dann bitte wegschalten. Ich habe eine kleine Rückmeldung von einem der letzten Shorts-Folgen bekommen. Und da ging es darum, dass ich einen bestimmten Wortlaut benutzt hatte. Und ich will mich jetzt gar nicht groß erklären, weil ich finde das persönlich ehrlich gesagt nicht ganz so schlimm. Aber ich habe die Floskel benutzt, viel Spaß mit der Geschichte. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, weil es ist halt natürlich keine Geschichte, mit der man Spaß hat. Aber es ist halt eine Floskel, die halt aussagen soll, dass ihr Zuhörer wieder eine neue Folge Geschichten aus der Psychiatrie hört oder euch anseht. Und dass ihr da einfach auch eine gute Zeit mit haben sollt. Und die Geschichten sind ja auch meistens positiv. Also ich finde ja eh, dass die meisten Dinge, die in der Psychiatrie passieren, eh auch am Ende positiv sind, weil wir ja schon sehr vielen Leuten, wenn nicht sogar fast allen Leuten, auch irgendwie helfen können. Und wenn es natürlich nicht ist, dass wir sie komplett gesund machen, sondern dass wir ihnen einfach hilft, die nächsten Schritte im Leben zu gehen oder da halt auch so ein bisschen den Weg zeigt oder zumindest Optionen aufzeigt. Also das, finde ich, hat immer was Positives. Klar gibt es sehr chronifizierte, sehr kranke Menschen, die auch immer wieder mal in die Psychiatrie kommen. Aber auch das ist ja ein Zeichen, dass sie auch hilfesuchend sind, Hilfe wollen und dann dementsprechend auch in die Psychiatrien gehen und dort halt auch Hilfe erwarten. Und nicht sagen, nee, die helfen mir gar nicht, das macht alles gar keinen Sinn, ich bleibe zu Hause und regel das mit mir selbst. Und dementsprechend sollte man nicht das so genau auf die Goldwaage legen, was ich hier sage sozusagen. Wenn ich sage, viel Spaß mit der neuen Folge, das meine ich jetzt nicht so, dass man sich mit Schadenfreude und mit irgendwelchem Leid anderer Leute suhlend sozusagen Spaß haben könnte. Das ist, glaube ich, auch nicht meine Intention. Ich glaube auch, dass die meisten Leute das verstehen, wenn ich das so sage. Und dass es vielleicht nur vereinzelte Menschen sind, die das vielleicht in den falschen Hals bekommen haben. Wenn es so ist, entschuldige ich mich dafür. Aber nichtsdestotrotz jetzt hier auf jeden Fall die Geschichte von Barbara gelesen von meiner guten Freundin Christiane Stricker.
Barbara, Verlust der Schwester. Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Unser Erzeuger war Alkoholiker, gewalttätig und ein Pädophiler. Ich habe zum Glück eine Art Lichtschalter. Immer wenn eine Erinnerung aus meiner Kindheit hochkommt und es unschön wird, geht einfach das Licht aus und ich weiß nur, dass es wehgetan haben muss. Ich denke, ich muss auf meine ersten 8 Lebensjahre nicht näher eingehen. Meine beiden Geschwister waren 10 und 11, als meine Mama den Mut hatte, sich von ihm zu trennen, wofür sie meinen größten Respekt verdient. Sie hatte Todesängste um uns 3 und sich selbst. Meine Mama war dann auch jahrelang nicht fähig, eine Mutter zu sein. Ich denke, sie hatte Depressionen und Panikattacken. Die nächsten 9 Jahre war sie zwar anwesend, aber nicht wirklich für uns da. Dann kam mein Papa in ihr Leben. Er war der beste Freund meines Freundes und 12 Jahre jünger als meine Mama. Am Anfang habe ich diesen Kerl so sehr gehasst, dass ich mit 17 Jahren zu meinem damaligen Freund zog. Ich wollte nicht mit ihm unter einem Dach leben. Es hat bestimmt 3 Jahre gedauert, bis ich verstand, dass er meine Mama wirklich liebte, wieder zum Lachen brachte und er für ihre Kinder durchs Feuer gehen würde. Er wurde mit der Zeit der beste Papa, den man sich wünschen kann. Meine Schwester hat sich schon damals von uns distanziert. Ich denke heute, weil ihre Depressionen damals schon da waren und wir hatten kein inniges Verhältnis. Als sie 18 war, hat sie ihre erste Tochter bekommen. Ich habe gemerkt, dass sie damit total überfordert war. Da ich meine Nichte nicht im Stich lassen und auch meiner Schwester helfen wollte, bin ich jeden Tag nach der Schule zu ihr und habe mich um sie gekümmert. Damals verstand ich ihre Krankheit noch nicht. Ich war 16 Jahre alt und habe ihr zum Teil auch Vorwürfe gemacht, warum die Kleine zum Beispiel um 13 Uhr immer noch mit vollgeschissenen Pampers im Bett war und meine Schwester nur auf der Couch saß. Heute weiß ich, dass die Depressionen schon damals schuld daran waren. Meine Schwester hat dann irgendwann ihren Mann und ihr Kind verlassen und wir haben fast 4 Jahre nichts von ihr gehört. Die Erziehung meiner Nichte haben dann ihr Ex-Mann und dessen Mama übernommen. Und seit der Einschulung hatte ich auch keinen Kontakt mehr zu der Kleinen. Heute lebt sie 600 Kilometer entfernt und wir telefonieren oft. Und sie ist wie meine große Tochter für mich. Mein Bruder hat sich in den falschen Kreisen aufgehalten. Und er wurde heroinabhängig. Nach ein paar Inhaftierungen wegen Beschaffungskriminalität und vom Gericht auferlegten Entziehungskuren, die natürlich keinen Erfolg hatten, hat er sich den goldenen Schuss gesetzt. Zum Glück war das in einem Parkhaus, in dem ein Arzt gerade zufällig zu seinem Dienst wollte und über ihn gestolpert ist. Er hat es überlebt. Und für ihn war das der Punkt, an dem er auch wirklich eine Therapie wollte. Er hat in der Therapie unsere Kindheit aufarbeiten können und ist zur Abendschule gegangen, hat sein Abitur nachgeholt und hat einen Meisterbrief heute in der Tasche. Heute ist er circa 20 Jahre clean und glücklicher Familienvater. Respekt. Aber meine Schwester hat er wohl bis heute nicht verstanden. Meine Schwester hat einen neuen Partner gefunden und eine neue Familie gegründet. Sie bekam 1999 einen Sohn, 2000 hat sie den Vater geheiratet und 2001 kam ihre Tochter zur Welt. Im Jahr 1999 kam allmählich wieder Kontakt zwischen uns zustande. Als ihr Sohn zur Welt kam, habe ich oft den Babysitter gespielt, wenn sie arbeiten musste. Sie hat an einer Tankstelle Nachtschichten gemacht als Minijob. Als dann ihre Tochter circa 1 Jahr alt war, hat sie mich wieder von sich gestoßen. Ihre psychischen Probleme haben sie glauben lassen, ich hätte eine Affäre mit ihrem Mann. Da habe ich ihre Depressionen immer noch nicht verstanden oder wahrgenommen. Der Kontakt brach wieder über 1 Jahr hinweg ab. Wir sind uns ab und zu zufällig über den Weg gelaufen und haben uns dann auch unterhalten, wie Freundinnen, nur oberflächlich. Sie erzählte mir von den Kindern und von ihrem Mann. Sehr glücklich war sie in der Ehe aber auch nicht. 2017 war dann das Jahr, in dem wir uns wieder öfter gesehen und langsam wieder Kontakt aufgebaut haben. Wir haben da erfahren, dass unser Erzeuger im Sterben lag. Als wir die Nachricht bekamen, dass er wirklich tot war und wir für seine Beerdigung aufkommen sollten, haben mein Bruder, meine Schwester und ich uns zusammengerauft und alle Mittel eingesetzt, dass wir nicht einen Cent für dieses Arschloch bezahlen mussten. Jetzt hoffte ich, dass für meine Schwester es ein wenig Ruhe einkehren würde. Denn ihr größter Albtraum war endlich vorbei. Er wurde irgendwo in seiner Heimatstadt eingeäschert und kann seither keinem von uns mehr schaden. Meine Schwester erzählte mir dann, dass an der Tankstelle, wo sie immer noch arbeitete, ihre Jugendliebe regelmäßig auf einen Kaffee vorbeikam. Die alte Liebe war wieder da. Und sie hat Mann und Kinder verlassen und ist zu ihm gezogen. Ich dachte, dieses Mal ging es bergauf. Sie erzählte mir von ihrer schlechten Ehe und es begann ein Rosenkrieg. Ich habe mich auch mit ihrem zweiten Ex-Mann getroffen und mir seine Geschichte angehört. Da wurde mir zum ersten Mal klar, dass meine Schwester ernsthafte Probleme hat. Ich konnte ihren zweiten Mann nie wirklich leiden. Vielleicht habe ich deshalb gern geglaubt, dass er ein schlechter Ehemann gewesen ist. In gewisser Weise stimmt das ja auch. Er hat circa 20 Jahre mit ihr zusammengelebt und ihr nicht geholfen, Hilfe zu suchen. Den beiden Kindern hat er eingeredet, dass ihre Mutter bekloppt sei und sie sollten froh sein, dass sie weg war. Die beiden werden hoffentlich irgendwann verstehen und auch bedauern, dass sie ihrer Mama nicht geholfen haben und lieber den einfachen Weg gegangen sind und ihrem Vater treu zur Seite standen. Mit ihrer Jugendliebe hat sie langsam auch gemerkt, dass sie Hilfe brauchte und war in einer Tagesklinik. Dort hat sie Medikamente bekommen, die dann Herzrasen und andere Nebenwirkungen hatten. Also hat meine Schwester sie wieder abgesetzt. Ihr Freund war selbst in Therapie wegen eines Alkoholproblems. Zu dieser Zeit dachte ich, dass er ein guter Lebensgefährte war, weil er wusste, dass meine Schwester Hilfe brauchte. Ich habe beide unterstützt, wo ich nur konnte. Ich bin alleinerziehend. 2004 habe ich geheiratet, 2006 kam meine Tochter zur Welt und 2013 war die Scheidung durch. Seither lebe ich mit meiner Tochter allein, was auch nicht immer leicht ist. Aber ab diesem Zeitpunkt habe ich mich auch mit der psychischen Situation meiner Schwester auseinandergesetzt und langsam ihre Lebensgeschichte begriffen. Ich konnte verstehen, warum sie sich damals von ihrer Familie distanziert hatte, warum sie nicht um ihre erste Tochter sich kümmern konnte, warum ihr Leben bis dahin eigentlich nicht glücklich und zufrieden sein konnte. Ich habe schon immer zu ihr gesagt, dass sie zu viel arbeitete und sich zu wenig um sich selbst kümmerte. Sie hat neben dem Teilzeitjob in der Tankstelle noch in mehreren Haushalten geputzt und deshalb war es auch immer schwierig, sich mit ihr auf einen Kaffee zu treffen. Sie ist praktisch von einem Job zum nächsten gerast und hat nie Ruhe gefunden. Jetzt weiß ich, dass sie dieser selbst aufgelegte Stress von ihr so gewollt war. So hatte sie keine Zeit, über sich selbst nachzudenken. Sie war immer unter Strom, war immer hilfsbereit, hat sich für andere die Beine ausgerissen, um sie glücklich zu sehen. War überall beliebt. Jeder mochte ihre fröhliche und hilfsbereite Art. Wenn man ein Problem hatte, war sie immer sofort zur Stelle und half, wo sie konnte. Niemand hat gesehen, dass sie sich selbst verletzte und schon einige Selbstmordversuche beinahe vollendet hatte. Wenn sie mal zur Ruhe kam, muss es für sie schrecklich gewesen sein. Durch ihre Jugendliebe habe ich erfahren, dass sie nächtelang auf einem Waldparkplatz im Auto geschlafen hat, auch im Winter. Sie wurde das ein oder andere Mal von der Polizei dort aufgefunden und ist dann einfach zum nächsten Parkplatz gefahren. Sie ist trotzdem immer pünktlich und zuverlässig auf ihren Arbeitsstellen erschienen, weshalb sich wohl kaum einer Gedanken gemacht hat. Als ich davon erfuhr, habe ich ihr einen Schlüssel zu meiner Wohnung gegeben und gesagt, dass meine Tür immer offen stünde und wir auch nicht über ihren Gemütszustand reden müssten, wenn sie das nicht wollte. Sie hat sich auch das ein oder andere Mal in ihrem Zimmer eingeschlossen. In der Wohnung, in der sie bis zum Schluss lebte, gab es die Möglichkeit. Sie hatte sich in ihrem Zimmer mit allem ausgestattet, was sie braucht. Eine Kochplatte, eine Kühltruhe für die Steckdose, Vorräte für mehrere Tage. Sie ist nur rausgekommen, wenn sie zum WC musste oder zur Arbeit fuhr. Dann habe ich mit ihr gesprochen, dass es für sie besser wäre, eine Beziehungspause zu machen, um ihre Probleme anzugehen und Hilfe zu suchen. Sie war einverstanden und hat 5 Wochen bei mir gewohnt. Ich habe ihr mit der Krankenkasse geholfen, den ganzen Papierkram zu bewältigen. Es ist heute leider nicht leicht, Hilfe zu bekommen. Es ist ein Riesenaufwand, denn jemand mit Depression kaum alleine bewältigen kann, finde ich. Ich habe in der ganzen Zeit immer zu ihr gesagt, und das meinte ich auch so, wenn du deine Depression im Griff hast und er sein Alkoholproblem, könnt ihr gemeinsam in ein neues Leben starten, aber gemeinsam, so werdet ihr das nicht schaffen. Ich muss gestehen, dass die Wochen, die meine Schwester bei mir lebte, auch für mich eine Wohltat waren. Ich hatte schon immer ein Problem mit vernünftiger Haushaltsführung. Meine Wohnung sah immer aus wie das reinste Chaos. Meine Schwester hat mir geholfen, ein wenig Ordnung zu schaffen und mir beigebracht, wie ich einen ordentlichen Haushalt führen kann. Diese Hilfe nahm ich dankend an. Nach 5 Wochen sagte sie mir, dass sie wieder zurück zu ihrem Freund wollte. Ich konnte sie natürlich nicht aufhalten. Ich habe ihr gesagt, dass ich es für keine gute Idee halte, weil die Probleme noch nicht gelöst waren, aber ich konnte sie nicht aufhalten. Sie war trotzdem zwischen ihren Arbeitsstellen immer stundenweise bei mir. Manchmal, wenn ich von der Arbeit kam, hatte sie in meiner Wohnung wieder einen Teil aufgeräumt und umorganisiert. Das konnte sie wirklich gut und ich war ihr sehr dankbar dafür. Ich dachte, wenn erstmal der Grundstock gelegt ist, schaffe ich es mit ihrer Hilfe auch, jederzeit Besuch zu empfangen, ohne vorher 2 Tage wie verrückt Ordnung zu schaffen. Ja, mein Ordnungsproblem ist echt groß. Eines Abends rief mich ihr Freund an und sagte, er mache sich große Sorgen um meine Schwester. Sie habe sich wieder in ihrem Zimmer eingeschlossen und zertrümmere dort alles und drohe, sich umzubringen. Mein Auto war gerade in der Werkstatt, weshalb ich nicht sofort zu ihr konnte. Ihr Freund hat mich dann um 2 Uhr nachts abgeholt und ich habe zum ersten Mal eine depressive Phase von ihr mitbekommen. Sie war in ihrem Zimmer. Ich klopfte an und sagte, ich müsse dringend mit ihr sprechen. Sie warf etwas gegen die Tür und schrie, ich soll weggehen. Ich habe circa eine halbe Stunde auf sie eingeredet, bis die Tür endlich aufging. Sie hatte getrunken, wahrscheinlich um ihren Schmerz zu betäuben. Das Zimmer war chaotisch. Sie hatte einen kleinen Schrank zerstört und es lag alles kreuz und quer im Zimmer. Ich habe die Tür hinter mir direkt wieder verschlossen und es war stockdunkel. Ich fragte sie, ob sie irgendwo ein kleines Licht habe, damit ich unfallfrei zum Bett und am anderen Ende des Raums käme, wo sie wieder sich hingesetzt hatte. Sie machte eine kleine Lampe an und ich erschrak. Man konnte den Boden nicht erkennen, überall zerschlagene Möbelstücke, Werkzeuge, Papier, Kleidung und sie war nackt. Zum ersten Mal sah ich die Narbe auf ihrem Bauch und ihren Beinen. Ich sagte nur, oh, wie zu Hause. Daraufhin musste sie lachen. Und ich bahnte mir einen Weg zu ihr. Ich nahm sie in den Arm, machte das Licht wieder aus und sie fing an zu weinen. So saßen wir eine Ewigkeit auf ihrem Bett. Ich hatte das Gefühl, ein kleines Kind im Arm zu halten. Sie weinte und sagte immer wieder, dass sie keiner lieb habe und niemand sie brauche. Ich sagte ihr, dass ich sie liebte und ich sie brauchte. Und dass ganz viele andere Menschen gäbe, die das auch so sehen würden wie ich. Dann klopfte ihr Freund an die Tür. Die Stimmung kippte. Sie wurde aggressiv, schmiss irgendwas gegen die Tür. Er hatte natürlich schon ein paar Bierchen getrunken und wollte mit ihr reden. Ich schrie ihn dann auch an, er soll einfach ins Bett gehen und wir würden am nächsten Tag eine Lösung finden. Ich umklammerte meine Schwester und sang ihr einen Schlaflied vor, wie ich es auch immer bei meiner Tochter getan hatte, wenn sie einen Albtraum hatte. Es half. Meine Schwester beruhigte sich und weinte wieder, wie ein kleines Kind in meinem Arm. Er klopfte noch 3 oder 4 Mal an der Tür und beschimpfte auch mich, ich solle mich nicht einmischen, finde den Fehler. Ich konnte sie jedes Mal wieder ein wenig aus der Aggressivität rausholen. Entweder sang ich ihr etwas vor oder ich erzählte ihr eine schöne Geschichte aus unserer Vergangenheit. Ich schaffte es sogar, sie in den Schlaf zu kriegen. Ich habe mich die ganze Nacht nicht getraut, sie loszulassen und lag wach neben ihr. Wenn ich von ihr ein Schluchzen im Schlaf hörte, streichelte ich ihr sanft über den Kopf und sang wieder ein Schlaflied. Als sie morgens wach wurde, fragte sie nur, warum ich da war und weshalb ihr Zimmer so aussah. Sie hatte einen kompletten Filmriss. Ich verstand die Welt nicht mehr. Sie stand auf, fing an aufzuräumen und brachte mich nach Hause, weil ja alles in Ordnung sei und sie zur Arbeit müsse und wir würden uns später treffen. Sie sagte, ich würde total fertig aussehen und müsste erst einmal schlafen gehen. Gegen 10 Uhr morgens war ich dann zu Hause und konnte natürlich nicht schlafen. Ich bin dann nachmittags zur Tankstelle und sie war wieder der fröhliche und arbeitswütige Wirbelwind, den alle in ihr sahen. Ich habe ihr gesagt, sie solle erst einmal wieder weg von ihrem Freund, sonst bekäme sie ihre Probleme nie in den Griff. Er hatte immer wieder provoziert, so dass meine Schwester sich nicht beruhigen konnte. Sie stimmte mir zu, wollte sich aber nicht trennen, weil sie ihn so sehr liebte. Dass nur eine Pause zur Problemlösung führen könnte und jeder seine Probleme allein in den Griff bekommen solle, das sah sie ein. Sie wollte es aber nicht. Sie hatte Angst, dass der Liebeskummer noch schlimmer wäre als alles andere. Ich habe danach auch mit ihm gesprochen und meine Sicht erklärt. Er schien einsichtig und versicherte mir, er würde sich bei mir melden, wenn sie sich wieder einschlösse. Damit war ich vorerst zufrieden. Dann bekam ich ein Foto von ihr über WhatsApp. Sie hatte seine Sachen auf die Terrasse gestellt und wollte einen Schlussstrich ziehen. Wir waren viel am Telefonieren. Auch mit ihm habe ich telefoniert. Ich dachte, es käme alles wirklich wieder in Ordnung. Die beiden haben sich wieder zusammengerauft und es gab viel hin und her. Aber ich dachte, sie seien auf einem guten Weg. Beide wollten eine Therapie und es irgendwie gemeinsam durchstehen. Da ich beiden immer klar gemacht habe, dass ich der Sache skeptisch gegenüberstünde, denke ich mal, haben sie mir auch nur die halbe Wahrheit gesagt. Eines Nachts rief er mich an und sagte, sie würde wieder im Auto auf irgendeinem Parkplatz schlafen. Ich bin dann zur Tankstelle und habe mit ihr geredet. Sie versicherte mir, dass alles in Ordnung sei und es nur einen kleinen Streit gegeben habe. Ich solle mir keine Sorgen machen. Sie habe zurzeit auch keine Selbstmordgedanken. Dann kam der 3. November 2019. Mein Papa hatte einen plötzlichen Herztod erlitten. Meine Welt brach das erste Mal zusammen. Ich funktionierte vor mich hin und habe mich mit meinem Bruder um die Beerdigung gekümmert. Ich versuchte irgendwie, meine Mama und meine Tochter durch diese Zeit zu bringen. Mein Bruder hat sich hauptsächlich um die Beerdigungsformalitäten gekümmert und ich um den Rest. Was man in so einem Todesfall alles zu bewerkstelligen hat, ist nicht ohne. Die Beerdigung meines Papas am 16. November war hart. Aber wir haben sie überstanden. Ich habe meiner Tochter schon Monate vorher versprochen, dass ich mit ihr auf eine Anime-Convention gehen würde. Die war leider am Tag der Beerdigung. Irgendwie kam mir das ganz recht, weil ich den Leichenschmaus eh nicht ertragen hätte. Ich hasse solche Pflichtveranstaltungen, wo sie sich alle selbst bemitleiden. Für meine Mama war es okay, dass ich mir das Ganze nicht antun wollte und sie wäre am liebsten mit uns gekommen, weil sie es genauso sah wie ich. Auf der Beerdigung habe ich meine Schwester das letzte Mal gesehen. Ich hatte auch keine Zeit, mit ihr zu sprechen. Ich sagte ihr nur, wir würden später telefonieren. Irgendwie war ich froh, dass ich mit meiner Tochter auf dieser Convention etwas abschalten konnte und wir hatten einen schönen Tag, der meiner Tochter auch wirklich gut tat. Ich habe dann mit meiner Schwester nur kurz geschrieben, ob alles in Ordnung sei und dass wir uns dann bald treffen würden. Der letzte Kontakt zu ihr war am 23. November 2019. Sie hat mir stolz geschrieben, dass ihr Kater die erste Maus nach Hause gebracht hatte. Ich musste und wollte mit meiner Mama noch allerhand erledigen, sodass es nicht mehr zu einem Treffen kam. Ich dachte, das könne warten, bis ich meiner Mama aus dieser schwierigen Phase geholfen hätte. Von meinem Bruder kam nicht viel Unterstützung. Mit Familie und Arbeit hatte er genug um die Ohren und in Sachen Emotionen war er nie besonders feinfühlig, zumindest nach außen. Wie es in ihm drinnen aussah, weiß ich nicht. Dann kam der 2. Dezember 2019. Der Freund meiner Schwester rief mich an und stammelte verwirrtes Zeug. Ich bekam nur Fetzen mit. Sie hat es getan. Was soll ich tun? Der Notarzt ist unterwegs. Ich liebe sie doch. Sie hat es getan. Ich verstand nichts. Ich setzte mich ins Auto und fuhr zu ihr. Auf dem Weg 20 unendliche Minuten lang dachte ich immer nur, der Notarzt ist unterwegs und alles wird gut. Was war passiert? Er hatte wieder ein paar Bierchen intus und machte ein Drama. Der Notarzt ist gleich da und alles wird gut. Dann sah ich schon von weitem Polizei und Krankenwagen vor ihrer Tür stehen. Okay, ihr wird geholfen und alles wird gut. Ich parkte vor dem Haus und zwei Polizistinnen, zwei Sanitäter und der Notarzt standen vor der Tür. Warum standen die da und füllten Papiere aus? Sie war versorgt und die machten nur ihre Arbeit. Warum ließen sie sie alleine? Ich wollte sie nur in den Arm nehmen und ihr ein Schlaflied singen. Ihr Freund kam auf mich zu und stammelte vor sich hin. Sie hat es getan. Was soll ich jetzt machen? Sie hat's getan. Der Notarzt fragte, wer ich sei, und er sprach mir sein Beileid aus. Wir kamen leider zu spät. Wir konnten nichts mehr für sie tun. Der Seelsorger ist jetzt unterwegs. Sie hat sich erhängt. Es sieht nach Suizid aus. Ich sagte nur, nein, das kann nicht sein. Wir haben uns vor 2 Wochen noch auf der Beerdigung von Papa gesehen. Ihr Freund schrie nur immer wieder, lass sie nicht ins Zimmer, sie darf es nicht sehen. Lass sie da bloß nicht rein. Die Polizistinnen standen vor der Zimmertür und ließen mich nicht rein. Die Kripo muss erst noch kommen, sagten die Polizistinnen. Ich rief ihre Tochter an. Ich rief meinen Bruder an. Ich funktionierte. Wie sollte ich meiner Mama 2 Wochen nach der Beerdigung ihres Mannes sagen, dass ich ihre älteste Tochter erhängt hatte? Ich konnte nicht bleiben, bis die Kripo kam und sie abtransportierte. Ich traf vor der Tür meine Mama mit meinem Bruder und wir sind zusammen reingegangen. Mama war sehr gefasst oder geschockt und sagte nur, sie ist tot, oder? Wir haben nie viel über meine Schwester gesprochen. Der Kontakt zwischen meinem Bruder, meiner Mama und meiner Schwester war immer noch nicht gut. In dieser Nacht ging mein Schalter kaputt. Kindheitserinnerungen kamen wieder hoch und dieses Mal ging das Licht nicht aus. Ich hatte Panikattacken und es tat so weh. Langsam begriff ich, womit meine Schwester hatte lange leben müssen und was sie so zermürbt und weshalb mein Bruder in den Drogen Zuflucht gefunden hatte. Ich begriff es zum ersten Mal wirklich und ich machte mir Vorwürfe, warum ich diesen Schalter hatte und meine Geschwister nicht. Am 18. Dezember 2019 war die Beerdigung meiner Schwester im Friedwald. Ihr Freund wollte unbedingt die Urne tragen und ich habe ihm gegenüber nur Wut und Hass gespürt. Ich funktioniere vor mich hin und versuchte, mir Hilfe zu holen, was ja leider nicht leicht ist in dieser Zeit. Ich redete offen mit jedem, der mich darauf ansprach, über meine Kindheit und über die Todesfälle. Wovon ich aber niemanden erzählte, war die unbeschreibliche Wut auf ihren Freund, der sie meiner Meinung nach so weit getrieben hat. Ohne ihn hätte ich bestimmt mehr Zeit gehabt, ihr zu helfen. Oder die Wut auf meinen Bruder, die hat ja eh nur rumgelogen. Ich glaube, er wollte gar nicht wahrhaben, wie krank unsere Schwester war. Ich habe nicht genug getan, um ihr zu helfen. Ich habe mich lieber um meine Mama gekümmert und habe sie hinten angestellt. Ich bin schuld, dass sie sich erhängt hat. Hätte ich mich nach Papas Beerdigung doch nur mehr um sie gekümmert oder auch nur mal gefragt, wie es ihr ging. Ich wollte mich von ihr verabschieden und habe mich für eine Weile in ihrem Zimmer eingeschlossen. Ich habe mich bei ihr entschuldigt, dass ich mich nicht gemeldet habe. Ich habe sie auf dem Gewissen, weil ich nicht genug getan habe. Ich weiß, diese Gedanken sind nicht richtig, aber die Selbstvorwürfe kommen bis heute immer, immer wieder und ich kann nichts dagegen tun. Ich versuche seit Januar, einen Therapieplatz zu bekommen. Wegen Corona ist das alles andere als einfach. Eine Therapeutin am Telefon sagte nur zu mir, Sie sind ja selbst noch nicht selbstmordgefährdet. Dann hat das ja noch Zeit. Wut. Es gibt so viele Trigger. Ein Lied ihrer Lieblingsband im Radio, eine Krähe, Ihr Traum war es, eine Krähe als Haustier zu haben. Sie war fasziniert von diesen Tieren. Jedes Mal ist es ein Schlag in den Rücken. Das ist nur passiert, weil du dich nicht gekümmert hast. Alle richten einem ihr Beileid aus und sagen, melde dich, wenn du was brauchst, ich bin für dich da. Aber wie soll ich erklären, was in mir los ist? Ich kann einfach nicht zu meinen Freunden gehen und sagen, hey, ich denke, ich habe meine Schwester auf dem Gewissen. Ich habe zwei Freundinnen, von denen ich genau weiß, sie würden mir zuhören und mich nicht verurteilen, aber ich schaffe es einfach nicht, ihnen unter die Augen zu treten, weil ich denke, dass ich es nicht verdient habe, gute Freunde oder Verständnis zu bekommen. Ich warte echt auf Hilfe und hoffe, dass diese beiden Freundinnen mir verzeihen können irgendwann. Sie werden sauer sein, weil ich doch wissen müsste, dass wir über alles reden können. Aber irgendwas hält mich zurück und sagt, sie dürfen es nicht wissen, weil sie es nicht verstehen werden. Bis heute weiß ich nicht, wie genau sie aufgefunden wurde. Irgendwie möchte ich es wissen, was in den letzten Stunden in ihr vorging. Andererseits habe ich Angst, dass sie mir Vorwürfe gemacht hatte. Ich weiß nur, dass sie sich an dem Kleiderschrank, den ich ihr 3 Monate vorher geschenkt habe, erhängt hat und sich vorher den Namen ihres Freundes in den Körper geritzt hat. Sie hat ihm einen Brief hinterlassen, den er aber entsorgt hat, bevor ihn jemand lesen konnte. Vielleicht habe ich irgendwann den Mut, mir Akteneinsicht zu verschaffen.
Ja, sehr eindrücklich. Barbara hat da ein ganz schweres Los getroffen und auch alles, was sie mit ihrer Schwester da miterlebt hat. Ich fand es auf jeden Fall sehr eindrücklich, auch wie sie es beschrieben hat und ganz besonders krass nochmal, und das ist so ein bisschen, ja, so als Appell an allen Leuten, denen es schlecht geht, sucht euch Hilfe. Ich habe auch nochmal die Hilfstelefonnummern in die Shownotes mit reingeschrieben. Meldet euch bei eurer Psychiatrie, geht zu eurem Arzt und versteckt euch nicht, weil dieses Verhalten, was Barbaras Schwester da an den Tag gelegt hat, dieses destruktive Verhalten und sich so einzuigeln und so und sich keine Hilfe wirklich zu holen, zumindest Hilfe, die dann auch für sie sozusagen auch hilfreich war. Und wenn man sich nur der besten Freundin anvertraut, dem besten Freund, ist das schon viel mehr wert, als wenn man sich da ins Zimmer einschließt. Deswegen holt euch Hilfe. Dafür steht der Podcast ja auch, zur Entstigmatisierung. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr weiterhin auch mir eure Geschichten schickt. Ich habe auch schon für nächstes Mal wieder eine ganz spannende rausgesucht. Ich bin auch schon am Überlegen, ob ich die vielleicht ein bisschen schiebe und für Weihnachten wieder eine eigene Folge aufnehme mit meinen Geschichten. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob euch das interessieren würde oder ob ihr das gut findet, wenn ich wieder zu Weihnachten hin eine eigene Folge aufnehme. Hatte ich ja auch immer die letzten Jahre mal gemacht. Oder ob ich das weiterhin mit den Shorts-Folgen und den tollen Dingen, die ihr mir schickt und spannenden Sachen, die ihr mir schickt, weiterführen soll. Wie gesagt, Kontakt ist unten in den Shownotes drin. Meine E-Mail-Adresse findet ihr auch auf dem Link www.geschichtenausderpsychiatrie.de. Wem der Podcast gefällt, kann gerne bei Spotify ein paar Sterne da lassen, da freue ich mich, oder bei YouTube Likes, oder ihr könnt es verteilen oder wie auch immer. Kleiner Ausblick auf Dezember. Im Dezember besucht mich eine Präsidentin einer psychiatrischen Stiftung, die auch eine sehr bewegte Geschichte hat, auch unter anderem wieso sie diese Stiftung auch gegründet hat. Und es ist auch ein Hund mit dabei im Podcast, den sie mitgebracht hat. Den wird man wahrscheinlich bei YouTube dann auch mal kurz zu sehen bekommen. Und da finde ich auf jeden Fall, das finde ich auf jeden Fall sehr spannend, was sie erzählt hat. Und auch, ja, sozusagen Arme öffnend, handreichend, auch von der Arbeit, die sie macht, auch entstigmatisierend. Und deswegen war es mir auch wichtig, dass ich mit ihr spreche. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute, kommt gut in die Adventszeit rein und wir hören uns dann Anfang Dezember wieder. Alles Gute, macht's gut, bis dann, euer Kaitan von Geschichten aus der Psychiatrie. Bis bald.